dem Titel steht das Einbildung oder Realität, die Achse Teheran, Damaskus, Beirut, Sana. Bitte sehr.
Ja, guten Morgen. Kriege, liebes Publikum, beginnen meist mit Lügen. Und der Krieg in Jemen, der sogenannte Sturm der Entrüstung, der jetzt unter dem doch wohl eher zynischen Label Erneuerung der Hoffnung mit noch größerer Intensität fortgesetzt wird, macht da keine Ausnahme. Die angreifende, saudisch geführte arabische Koalition verbreitet Lügen und Halbwahren über die schiitisch-sayyidistischen Houthis. Und damit die ganze Welt versteht, warum die Houthis so gefährlich sind, hängt man ihnen das Label pro-iranisch oder gar iranisch gesteuert an. Wo der Iran am Werke ist, wo Schiiten ihr Unwesen treiben, lautet die von Riad fast schon gebetsmühlenartig verbreitete Botschaft, droht Gefahr. Also muss Saudi-Arabien Krieg führen, um der iranischen Umklammerung, die jetzt angeblich auch von Süden droht, zu begegnen. Man führe Krieg, hieß es kürzlich, auf Flugblättern, die die saudische Luftwaffe über der zentral-jemenitischen Stadt Taiz abwarf, um die persische Expansion im Jemen zu bekämpfen. Das stand auf diesen Flugblättern drauf. Die saudischen Kriegslügen, Unwahrheiten, sind von einem Teil der westlichen Medien und von den arabischen Medien ohnehin inzwischen schon verinnerlicht worden. Wenn von den Houthis die Rede ist, fällt automatisch auch der Name von Iran, von iranischen Waffenlieferungen, Unterwanderung und so weiter. Die arabischen Medien gehen sogar noch einen Schritt weiter. Für sie zieht der so brandgefährliche General Soleimani im Jemen schon längst die Strippen. Revolutionsgardisten, die Hezbollah, die irakischen Baderbrigaden, alles böse Schiiten, unterstützen die Houthis, die, und das erklärte der Chefredakteur der saudischen Zeitung Al-Sharq al-Awsat neulich in einer Talkshow von Al-Jazeera, die Houthis mögen doch wieder dorthin gehen, von woher sie gekommen wären, nämlich in die iranische Stadt Qom, wo einst Khomeini seine Revolution vorbereitete. Tatsächlich kann von einer Achse Teheran-Sana überhaupt nicht die Rede sein. Die Houthis, und das wissen die Saudis ganz genau, sind eine eigenständige politisch-soziale Kraft, die in den letzten Jahren gegen die Marginalisierung von Jemens bitterarmen Nordwesten, also der Region von Sadr, die an der Grenze zu Saudi-Arabien liegt, entstanden ist. Die Houthis mit anderen jemenitischen Bevölkerungsgruppen verlangten die Ablösung der korrupten Elite in Sana, doch anstatt nach oder während des arabischen Frühlings im Jemen einen Neuanfang zu wagen, wurden die Houthis und andere aufbegehrende Kräfte auf Betreiben von Saudi-Arabien und der arabischen Golfstaaten zugunsten der alten Elite in Sana beiseite geschoben. Saudi-Arabien hat kein Interesse an einem unabhängigen Jemen. Niemals ging es Riad um eine langfristige Befriedung des ärmsten arabischen Landes oder gar um einen demokratischen Aussöhnungsprozess, sondern nur um die Wahrung des eigenen Einflusses. Der Jemen soll in politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit zu Riad stehen, dessen Regierung wohltuend agieren und die Funktionen als saudischen Hinterhof erfüllen. Durch den Vormarsch der Houthis, die sich mit der Armee von Ex-Präsident Saleh lose verbündet haben, sehen Saudi-Arabien und die arabischen Golfstaaten diese Ziele bedroht. Als Präsident Hadi, der keinesfalls demokratisch gewählt wurde, einer der letzten saudischen Klienten das Land verlassen musste, hatte Riad seinen Einfluss auf Jemen weitgehend verloren. Als unabhängigen, eigenständigen jemenitischen Akteur wollte Riad die Houthis aber nicht akzeptieren. Es lag deshalb nahe, die Houthis als politisches Instrument des großen regionalen Rivalen Iran zu diskreditieren. Mit der Unterstützung der Houthis will der Iran Saudi-Arabien schwächen, behaupten die Propagandisten in Riad, wo die Dämonisierung des Iran inzwischen schon groteske Züge angenommen hat. Natürlich ringen Saudi-Arabien und der Iran im Mittleren Osten um die Vorherrschaft. Aber sicherlich nicht im Jemen, Das taten die beiden Staaten zumindest nicht bis zum Beginn des letzten Krieges im Jemen. Auch Washington weiß längst, dass die Houthis keine iranische Marionetten sind, wie das in Riad immer wieder behauptet wird. Teheran habe die Houthis sogar vor einer Machtübernahme in Sana'a gewarnt. Das sagte unlängst die Sprecherin des Nationalen Amerikanischen Sicherheitsrates, Bernadette Mihan, in der, einer amerikanischen Zeitung. Und solche Informationen werden in vielen westlichen Ländern auch leider verschwiegen. Deshalb versucht man, stattdessen versucht man den Konflikt im Jemen lieber religiös zu erklären, spricht von einer Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten, was ebenfalls falsch ist, aber ganz im Interesse der Saudis, deren Hassprediger die Houthis längst zu Ungläubigen erklärt haben, die man bekämpfen muss und töten muss und sich anschließend sicher sein kann, dann von Allah auch belohnt zu werden. Und wer das besonders gut tut, wie die Piloten der saudischen Luftwaffe, die bekommen dann von Prinz Talal, dem reichsten Mann Arabiens, ein Bentley als Geschenk versprochen für außergewöhnliche Leistungen zur Verteidigung des Vaterlandes. Doch dies nur am Rande. Es ist irreführend, die saiditischen Houthis als Schiiten zu bezeichnen. Sie haben ihren Namen von einem Urenkel des Propheten bzw. einem Enkel des Prophetenenkel Hussein, nämlich Said bin Ali, der von den Saiditen als fünfter Imam des Prophetenhauses anerkannt wird. Deshalb nennt man sie auch Fünfer-Schiiten. Als relativ kleine Strömung innerhalb des Islams hatten die Saiditen viel Freiheit des Denkens. Sie brachten eine bemerkenswerte intellektuelle Geschichte hervor, zunächst in einem Kleinstadt im Nordiran und dann ab dem 10. Jahrhundert im Norden Jemens mit der...
Michael, etwas, es blubbert und tut, also etwas weiter, so, ja.
Und dann ab dem 10. Jahrhundert im Norden Jemens mit der Hauptstadt Sada. Die Theologie der Saiditen war eher verwandt mit einer rationalistischen Schule der Sunniten, den sogenannten Mutasaliten. Sie glaubten nicht an das Dogma der willkürlichen Allmacht Gottes und betonen vor allem die Willensfreiheit des Menschen. Heutige muslimische Reformdenker knüpfen deshalb bei ihnen an. Die Rationalisten unter den Sunniten gingen nach dem 11. Jahrhundert unter. Nur bei den Saiditen lebte ihr Erbe weiter. Davon zeugen im Jemen noch etwa 50.000 alte Manuskripte. Verzeihen Sie mir diese kleine Abschweifung in die Vergangenheit. Sie war aber notwendig, um Ihnen vor Augen zu führen, dass das von den Saudis geschürte und von vielen Medien leider übernommene Muster vom sunnitisch-schiitischen Religionskrieg auf den Jemen überhaupt nicht zutrifft. Viele saiditische Gelehrte stehen aufgeklärten Sunniten nahe, vielleicht sogar näher als den dogmatischen schiitischen Ayatollahs in Qom und Teheran. Im Jemen beten saiditisch-schiitische Muslime und sunnitische Gläubige in denselben Moscheen. Klassische schiitische Moscheen gibt es eigentlich nur in den Nachrichten. Aber alle diese eben genannten Tatsachen werden leider ignoriert. Man erhält sich lieber an die saudischen Kriegslügen, in denen permanent von schiitisch gesteuerten Houthis die Rede ist, die überdies, wie schon gesagt, als Ungläubige verunglimpft werden. Die Behauptung von der iranischen Fernsteuerung macht auch rein logisch keinen Sinn. Denn wären die Houthis wirklich von Teheran ferngesteuert worden, dann hätte ihr Vormarsch wohl kaum in der letzten, so heiklen Phase der nuklearen Verhandlungen von Lausanne begonnen, in der die iranische Seite so krampfhaft bemüht war, Signale der Entspannung und Versöhnung auszusenden. Für die Machthaber in Riad macht es dagegen aber großen Sinn, den Krieg just zum Zeitpunkt des Abschlusses des Grundlagenvertrages von Lausanne zu beginnen. Die Operation Sturm der Entschlossenheit, liebe Anwesende, begann genau 5 Minuten vor dem Abschluss der Verhandlungen am schönen Genfer See. Über die Bedeutung dieser Koinzidenz kann man nur spekulieren. Wollte Saudi-Arabien, dass Washington über seine Absichten im Jemen im Unklaren ließ, die Amerikaner in eine Gegnerschaft zu Iran zwingen, was partiell ja auch gelang. Die Amerikaner halfen und helfen den Saudis schließlich mit Geheimdienstinformationen und Waffen, weil sie hoffen, mit dieser hochgefährlichen Schaukelpolitik ihrer iranophoben arabischen Bündnispartner zu besänftigen. Inzwischen ist Washington über den Verlauf des Krieges im Jemen aber alles andere als glücklich, weil die von Riad mit Lügen und Unwahrheiten betriebene Eskalation des Konfliktes, die Aussöhnung mit dem Iran, also den endgültigen Abschluss des Atomvertrages mit dem Iran gefährden könnte. Vor diesem Hintergrund hält sich der Iran aus meiner Sicht auf bemerkenswerte Weise zurück. Natürlich unterstützen die iranischen Medien die Anliegen der Houthi, weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Lage im Jemen hin und schweigen natürlich über die Kriegsverbrechen der Houthis in Aden und anderen jemenitischen Städten. Dass die iranische Diplomatie zum Leidwesen der Saudis in den Konflikt eingegriffen hat, und dies mit einigem Erfolg, ist keine Überraschung. Außenminister Zarif schaffte es, Pakistan im Jemen-Konflikt neutral zu stellen, was auf der arabischen Halbinsel mit ganz massiven Unmutsäußerungen quittiert wurde. Riad hatte von Pakistan sunnitische Soldaten verlangt, sie sollten an der Seite der saudischen Armee kämpfen, was das Parlament in Islamabad geschlossen ablehnte. Und das führte zu einer Krise in den Beziehungen zwischen Riad und Islamabad. Auch die Türkei will keine Truppen in den Jemen schicken. Und auch Ägypten hat nach den Erfahrungen aus den 60er Jahren, als 25.000 Soldaten im Jemen starben, keine Lust, noch einmal für Saudi-Arabien zu bluten. Die iranische Diplomatie wird auch in Zukunft den Konflikt im Jemen begleiten, das ist sicher, und alles tun, dass in dem Land zu einem Waffenstillstand und zu einer politisch-diplomatischen Lösung kommt, dies sicherlich eher im Sinne der Houthis. Das heißt aber dennoch nicht, dass eine Achse von Teheran über Damaskus nach Sana'a gibt. Dass sich die Iraner jetzt im Jemen diplomatisch engagieren, haben sich die Saudis mit ihrem Krieg eigentlich selbst zuzuschreiben. Sie haben sie regelrecht eingeladen, sich als Regionalmacht diplomatisch und auch propagandistisch zu engagieren. Der Krieg im Jemen dauert nun schon mehr als 6 Wochen und ihre wichtigsten Kriegsziele haben die Saudis nicht erreicht. Präsident Mansour Hadi sitzt noch immer in Jemen, wo er vermutlich auch bleiben wird, und der Vormarsch der Houthis und der jemenitischen Armee geht weiter. Die Saudis, davon sind die meisten Nahost-Experten inzwischen überzeugt, sind mit ihrem überstürzten Krieg im Jemen in eine Falle geraten, in eine Falle, aus der sie sich wahrscheinlich nicht so leicht befreien werden können. Ein Waffenstillstand und politische Gespräche über eine Lösung würden einen Sieg oder einen Teilerfolg der Houthis und eine Niederlage der arabischen Koalition bedeuten. Das haben die Saudis erkannt. Für die neuen Machthaber in Riad, den erst 30 Jahre alten Verteidigungsminister Mohammed bin Salman, steht daher viel auf dem Spiel. Eine Niederlage hätte für den Herrn Salman, seinen Vater, den Suderi-Zweig der königlichen Familie, katastrophale Folgen. Es würde den Verlust ihrer Glaubwürdigkeit bedeuten, vielleicht sogar mehr. Deshalb bombardiert die saudisch geführte Koalition in Jemen weiter, heftiger denn je, dies in der Hoffnung auf ein Wunder auf dem Schlachtfeld. Und dieses Wunder heißt Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Jede Qaida-Filiale, die für die Terroranschläge auf Charlie Hebdo verantwortlich ist. Der jemenitische Zweig von Al-Qaida hat nicht nur zum Leidwesen der Amerikaner, sondern auch vieler anderer Geheimdienste, inzwischen die gesamte jemenitische Ostprovinz Hadramaut, mehrere See- und Flughäfen erobert, und die saudisch geführte Koalition hat in diesem 6-wöchigen Krieg bei mehr als 3000 Angriffen nicht ein einziges Mal die Stellungen von Al-Qaida im Jemen bombardiert. Nicht ein einziges Mal. Angriffe auf Al-Qaida fliegen seit 2 Wochen wieder amerikanische Drohnen. Und natürlich auch die Houthis bekämpfen Al-Qaida ganz nüchtern betrachtet, während die schiitisch-saiditischen Milizen natürliche Verbündete im Kampf gegen Qaida. Angesichts der eben beschriebenen Faktenlage muss man sich fragen, warum Riad die Qaida im Jemen ungeschoren lässt. Eine Antwort findet sich in Syrien, das im Gegensatz zu Jemen sehr wohl ein Teil einer iranischen Achse im Mittleren Osten bezeichnet werden kann. Die Achse Teheran-Damaskus, die seit der iranischen Revolution von 1979 besteht, hat die Achse Teheran-Tel Aviv ersetzt. Um einen Bruch der Achse Teheran-Damaskus-Beirut zu erreichen, was nach einem Regimewechsel in Damaskus sehr wohl der Fall wäre, instrumentalisiert Riad und auch andere arabische Staaten seit Jahren einen anderen Zweig des global regional agierenden Terrornetzwerkes Al-Qaida. Dieser Zweig ist in Syrien tätig und nennt sich Nusra Front. Sie steht wie die jemenitische Qaida-Filiale auf der amerikanischen Liste terroristischer Organisationen, was die Türkei und natürlich Saudi-Arabien und andere Golfstaaten nicht davon abhält, diese Qaida-Filiale, diese Nusra-Front in Syrien zu unterstützen. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige ganz kurze Ausführungen über die tschetschenischen Dschihadisten, über die ich im letzten Jahr in Tiflis kurz gesprochen habe. Sie sind in Syrien weiterhin sehr aktiv. Sie kämpfen an der Seite der Nusra-Front. Viele Tschetschenen kämpfen inzwischen für das sogenannte Katiba Turkestani, dem turkestanischen Bataillon, das Teil der islamistischen Partei Turkestans ist. Sie operiert als Qaida-Filiale in Zentralasien, China und Südostasien. Selbst von den Malediven kommen inzwischen Kämpfer nach Syrien, die sich sogar als Selbstmordattentäter in Kämpfen gegen die Assad-Armee zur Verfügung stellen. Auf ihren Videos, auf ihren ins Internet gestellten Videos, preisen die Kämpfer aus Turkestan die Gelegenheit an, sich in Syrien für den Kampf in ihren Heimatländern zu stehlen, Erfahrung zu sammeln, dies an der Seite der von Saudi-Arabien unterstützten Nusra-Front, die nicht wenige Journalisten im Westen, vor allem in Amerika, beobachte ich das, inzwischen hochfähig zu schreiben versuchen, weil sie ja gegen das Assad-Regime kämpfen. Ich möchte das an dieser Seite ganz klarstellen, meine Damen und Herren. Assad muss gehen. An seiner Stelle darf aus meiner Sicht aber nicht Al-Qaida oder eine andere dschihadistische Gruppe in Damaskus die Macht übernehmen. Wir können den Teufel in Damaskus nicht mit dem Beelzebub austreiben. Wir können nicht, wie im Januar geschehen, millionenfach Tschüss wie Charlie rufen und dann Al-Qaida in Syrien und im Jemen unterstützen. Der jemenitische Zweig von Al-Qaida darf nicht dafür benutzt werden, um die Houthis zu stärken. Doch danach sieht es gegenwärtig aus. Es gibt ein Riad-Plan-Spiele, nachdem die Gegner der Houthis ihre Bodenoffensive in der jemenitischen Provinz Hadramaut starten sollen. Und der Hadramaut, das sagte ich bereits, wird gegenwärtig von Al-Qaida kontrolliert. Der Flughafen von Mukalla, der Hauptstadt des Hadramauts, ist der einzige Flughafen im Jemen, der nicht von den saudisch geführten arabischen Luftwaffen bombardiert wird. Man braucht diesen Airport, so die saudische Sicht der Dinge, um den Jemen aus der aus meiner Sicht doch eingebildeten iranischen Umklammerung zu entreißen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.